Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu der fünften Folge von unserem Podcast «Schule im digitalen Wandel». Die Folge habe ich vorbereitet und mit dem Reto zusammen würde ich mich um das Thema Differenzierung kümmern. Reto, Differenzierung ist etwas, das mich sehr umtreibt. Wie geht es dir mit diesem Thema?
Wir haben früher das Schlagwort, vor 5 Jahren war immer noch gewesen, integrieren. Was heisst integrieren? Das läuft nur über das Differenzieren.
Mir tut es gut, dass du das sagst, weil ich stolpere in meinem Berufsalltag als SAP immer darüber, dass ich denke, hey, müssen denn alle zur gleichen Zeit das Gleiche, im gleichen Tempo, auf dem gleichen Arbeitsplatz machen? Sind
wir wieder bei diesen 7 oder 9 Gegen.
Ja, ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen schwätze, die als SAP arbeiten, sie stehen häufig am Gleichen dass sie sagen, hey, nochmal, warum ist es nicht möglich, zum Unterschiedliches parat zu machen, ohne dass aber auch eine Lehrperson überfordert wird. Das sehe ich schon. Also würde ich mich gerne mit dir ein bisschen auf den Weg machen und herausfinden, wie schaffst denn du, was sind für Möglichkeiten, welche Ideen gibt es denn? 1998 hat Margit Stamm, sie arbeitet ja an der Uni Zürich als Erziehungswissenschaftlerin, in einer grossen Studie, wo sie Tausende von Kindern untersucht hat, auf ihre Basisfähigkeiten Mathe und Deutsch im Kindergarten, hat sie etwas Erstaunliches herausgefunden. Kannst du dir vorstellen, was das ist, Reto?
Chair wird riesig sein. Also wir werden Kinder haben, die schon am Zweiklassstoff arbeiten könnten und solche, die auf der Basis von 3-Jährigen sprachlich oder mathematisch oder im Lebensweltbezug sind. Mhm.
Genau so ist es. Also das kognitive Alter unterscheidet sich um mehrere Jahre. Und sie hat wirklich bei 10% der Kinder herausgefunden, dass bereits in Mathe und Deutsch Lernziel von der ersten Klasse fühlen, dass die wirklich direkt, wenn Mathe und Deutsch geht, die 2. Klasse übertreten. Erstaunt dich da?
Das erstaunt mich gar nicht, weil du weißt, ich unterrichte jetzt schon über ein Jahrzehnt im ADL-Unterricht, im altersdurchmischten Lernen, heißt es 5., 6. Klasse. Das ist es, weil du mehrere Klassen gleichzeitig hast, eh schon so normal, dass der Leistungsumfang und der intellektuelle und der kognitive Umgang von 5 oder 6 Jahren zum Teil Unterschied sind. Dann erstaunt es mich auch nicht in einer Regelklasse von einem Kindergarten oder in der Oberstufe.
Mhm. Wenn jetzt jemand dir sagt, mich überfordert die Differenzierung, mich überfordert es, etwas auf verschiedenen Niveau parat zu machen, hast du da Tipps, wo kannst du sagen, so kann man es machen, so kann man mal anfangen, so kann man mal starten oder mit dem habe ich mal gestartet, probier es vielleicht auch so.
Mehr vorbereiten und dann aus dem mehr vorbereiten die verschiedenen Sachen zücken. Also ich würde mir überlegen, wenn ich das Thema fertig habe, dass ich dort noch weiter vorbereite. Und dann kann ich verschiedene Sachen erzeugen für Kinder, die entweder ganz schnell sind oder Kinder, die noch mal etwas repetieren müssen. Ich würde den Ansatz wählen, weil gerade schon 3 Niveaus oder 5 Niveaus oder offene Aufgaben forschen zu lernen, am Anfang bringen, ist schwierig. So habe ich angefangen.
Also mehr, dass du wirklich einfach noch ein bisschen im Petto gehabt hast, wo dann hast du die Guten damit noch hast können futtern und hast können laufen lassen.
Natürlich, und bei den Schwachen dann aber auch den Mut hat, zu sagen, da musst du nicht machen, da und da nicht. So habe ich angefangen, mache ich es heute auch in gewissen Ansätzen noch.
Mhm. Ich bin so ein bisschen in die Theorie gegangen, ich würde gerne dir mal ein paar Sachen sagen, was Gelingensbedingungen sind nach der Theorie und dann mit dir ein bisschen schauen, sehen wir das auch so oder haben wir da andere Erfahrungen gemacht. Also eine Gelingensbedingung ist, dass Differenzierung überhaupt gelingt, ist einfach ein guter Unterricht.
Das klingt jetzt noch logisch, ja.
Mhm. Schon, oder?
Ja, die Integration und einen guten Unterricht, hat mir mal ein Schulleiter von Zürich gesagt, ist eh nur so gut, wie es die Lehrperson zulässt oder kann zulassen. Es gibt manchmal persönliche Umstände, wo es nicht möglich ist, weil man gerade entscheidend ist oder wie auch immer, oder weil man junge Lehrperson ist oder wieder einsteigt nach einer längeren Kinderpause als Mutter oder Vater. Dann kann ich das schon verstehen, dann erwartet das, glaube ich, auch niemand. Und auch die adaptiven Lernsysteme. Ich meine, ein Lernsystem, das einen Algorithmus hat, wo dann das Kind gerade mit dem futtert, wo es jetzt im Lernstand dran ist, wenn es den 10er-Übergang noch nicht hat, der 2. Klasse, das ist doch fantastisch. Oder nur schon im DATS kannst du die verschiedenen Stifte, die du heute kannst besprechen, wo du dann über den Strich gehen kannst, ausfahren, wo du dann das DATS-Kind nochmal lernen kannst, auch im Kindergarten. Ich meine, da können wir uns auch viel vom Kindergarten abkupfern, jetzt analog oder digital.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel, dass man zurück ein bisschen herschauen, wie arbeiten denn sie? Und die Kinder lernen ja ganz viel im Kindergarten. Ich habe mir jetzt gerade vorhin nochmal überlegt, jetzt bin ich aber gleich. Ich merke, ich stand ein bisschen an als Lehrperson mit dem. Du hast gesagt, der erste Schritt ist mal einfach ein bisschen mehr vorbereiten. Und dann nachher der zweite Schritt?
Loslassen. Also Kontrolle. Man hat ja häufig auch so ein bisschen Tendenz als Lehrperson. Ich muss jedes Arbeitsblatt korrigieren. Ich muss jeden Schritt von den Kindern super dokumentiert haben. Und so. Und das ist überhaupt nicht im Sinn von der Kultur, von der Digitalität. Dort geht es ja darum, dass wir die Verantwortung der Kinder und Jugendlichen und der jungen Erwachsenen abgeben. Ihrem Niveau entsprechend natürlich. Also ich erwarte nicht von einem grossen Kindergärtler, dass er eine perfekte Selbstreflexion angibt. Aber dass er mir kann sagen kann, wieso dass er jetzt das gern gemacht hat oder nicht. Da kann man auf dem Niveau erwarten. Und von einem Drittoberstüfler, der auf eine Bewerbung zugeht, erwarte ich, dass er sich artikulieren kann. Aber das muss man trainieren. Und das bedingt auch, dass man zum Beispiel Selbstkorrekturen selber machen kann, dass man seine Quellen selber bestimmen kann und dann auch begründen, wieso habe ich die Quelle gesucht. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, zum Verantwortung abgeben.
Man darf sie ja nicht allein lassen, natürlich in dem Prozess. Also man muss sie begleiten, aber man kann sie auch ein Stück weit auf die eigenen Füße stellen und dort ihnen Verantwortung eben abgeben.
Ja, natürlich. Und also wenn man das klassische Beispiel nehmen will, wenn man schon seit den 90er kennen, der Stöckli-Rechnung kann den Computer selber korrigieren, dann muss ich als Lehrperson auch nicht korrigieren. Wieso soll es denn nicht mit anderen Sachen gehen?
Wie gelingt es denn, um dann da gleich so ein bisschen leiten, dass dann die Lernziele, die da wichtig sind, dass die erreichst?
Also ich glaube, da müssen wir fest auch nach dem Design Thinking gehen oder nach der agilen Didaktik. Ziele können sich verändern und anpassen. Man sollte mal anfangen und den Prozess als solches begleiten. Wir haben häufig auch ein bisschen Tendenz, gell, auch nicht nur beim Differenzieren, auch wenn man es ganz klassisch macht, dass wir schon am Ende wissen, wohin wollen wir, was sind mögliche Prüfungsaufgaben und so. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen wegkommen von dem, dass es nicht einfach nur endergebnisorientiert ist, sondern prozessorientiert.
Also dann hast du wirklich den Mut, zu sagen, Kind A hat das Ziel, oder mit dem definiere ich vielleicht auch das Ziel, und mit Kind B ist es ganz anders.
Ja, logisch. Und ich erwarte von einem Kind, das Dyskalkulie hat, doch nicht das gleiche wie von meinem hochbegabten Kind, das schon im Oberstufenstoff rechnet, der in der 5. Klasse ist. Was ich im ganzen Prozess sehr wichtig finde, ist so, also zum Teil erklären die YouTuber, die so Nachhilfe-Mathe-Lehrer sind, das Zeug einfach besser wie ich. Dann sage ich, geh rasch XY schauen. Das Gleiche in der Mathe, im Deutsch. Ich meine, wenn es doch schon ein Fachvideo gibt vom Schweizer Fernsehen zum Thema Energie, wo wir jetzt gerade dran sind, wie ein Windkraftwerk aufgebaut ist, dann sage ich ihnen, schau doch da nochmal rasch, wieder, dass ich es ihnen nochmal erkläre. Weil immer das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten, ist auch ein bisschen schizophren.
Ja, und vor allem gibt es ja Kinder, die ganz anders ansprechen auf etwas, wo sie können 3-4 Mal schauen können oder auch etwas, das man gerade zurückspulen kann, wenn sie merken, oh, jetzt habe ich abgehängt oder habe ich nicht verstanden. Also, in der Ansicht gibt es Kinder, die sicher gut darauf ansprechen, dass du ihnen etwas erklärst, weil sie dann einfach dich haben, die sie fragen können, so den persönlichen Kontakt. Und eben, das entlastet ja dann im Gegenteil und kann sogar ein absoluter Gewinn sein.
Absolut.
Ja. Hast du noch mehr so Beispiele, wie du so individuell schaffst? Und dich eben durch andere Kinder entlasten lässt, wenn es eine Frage gibt oder mal irgendein Kind ansteht oder so.
Also Partizipation hat für mich auch sehr viel mit Differenzierung zu tun, weil wenn Kinder ihr eigenes bringen, gehen sie ja in der Regel auch genau in das Niveau rein, weil sie Experten für sich selber sind, wo sie auch stehen. Ich mache da mal ein Beispiel. Gell? Wir haben Kinder bei mir, die sind Native Speaker daheim, die können super Englisch, die können besser Englisch als ich. Und der Schüler, der hat das Buch auf Englisch gelesen und die haben ihm gesagt, ja, gell, es wäre eigentlich im Fach Deutsch, aber wenn dir das taugt, dann macht er, weil super hat er das gemacht, dann hat er eine deutsche Zusammenfassung gebracht, weil ich so quasi im Fach Deutsch haben wollte von ihm. Und er hat ihn gefragt, ja, aber kann ich den Vortrag gleich auf Englisch machen? Und ich so, ja, klar. Ich sehe ja gleich, ob er den Inhalt verstanden hat. Und mir geht es ja darum, dass er liest und nicht, dass er mir perfektes Deutsch abliefert, weil ich rede mit ihm jeden Tag. Ich weiss ein bisschen, wie gut das ist Deutsch ist. Also, da weiss ich die Beobachtungen, die ich notiert habe. Oder?
Ja, und eben, dass der Inhalt verstanden ist, hast du ja überprüfen durch die Zusammenfassung und deine Präsentationsfähigkeiten siehst auf Deutsch oder auf Englisch.
Ja, natürlich.
Letztes Jahr hast du mal so gemacht, so etwas zu den grossen Fragen von der Menschheit. Und ich habe mich dann dort echt ein bisschen gerade im Moment gefragt, ups, was machen die Kinder, die recht schwach sind? Könnt ihr mit diesen grossen Fragen so, was kommt nach dem Tod? Könnt ihr etwas anfangen? Wie machst du das? Oder wie geht das?
Also, dort lebe ich so ein bisschen aus den Prinzipien vom Improvisationstheater ex nihilo. Gewisse würden jetzt sagen, es ist auch agile Didaktik, wenn man beim Christoph Farn nachlesen will. Ich habe einfach Post-it-Zettel mitgenommen und der Kind gesagt, hey, wisst ihr was, Kind? Was denkt ihr da? Was sind grosse Fragen der Menschheit? Was würde euch interessieren, wenn es die Menschheit betreffen würde? Dann haben wir etwa 100 Fragen gesammelt. Dann haben wir die mal angefangen zu sortieren. Dann haben wir gesagt, was denkt ihr, welche Fragen sind wichtig, welche sind unwichtig? Es bewusst einmal kategorisiert, dann haben wir es so geordnet. Dann haben wir gesagt, welche sind denn für dich wichtig und welche sind vielleicht für die Erwachsenen wichtig? Welche Fragen kann man ja im Satz beantworten und bei welchen Fragen müssen wir tiefer rein? Und dann haben wir so ein bisschen, dann hat sich so etwa 20 Fragen herauskristallisiert, die so ein bisschen vielschichtiger sind. Zum Beispiel, was ist das Leben nach dem Tod? Wie sieht das Leben vom Menschen in Zukunft aus? Und so weiter. Und dann habe ich den Kindern gesagt, wisst ihr was, jetzt habt ihr die Grundfrage und jetzt müsst ihr ganz viele Teilfragen aufschreiben. Da machen wir viel, das trainieren wir viel mit den Kindern. Bei der Zukunft haben sie dann aufgeschrieben, können Autos in Zukunft fliegen, haben alle noch Jobs in Zukunft, etc. Aufgrund von denen sind wir dann gefragt, haben wir gesagt, bei denen, die dann so die religionsethische Fragen haben, habe ich gesagt, gehen die katholische und die reformierte Religionslehrerin fragen. Die hat sich riesig gefreut, haben sie ein Interview gemacht mit diesen Kindern. Und die Kinder haben sich dann Notizen gemacht. Und ich meine, nur schon bei den Fragen, die sie aufgeschrieben haben und bei dem, was sie vom Input von der Religionslehrperson bekommen haben, haben sie natürlich schon gefiltert nach ihren Fähigkeiten. Mhm. Also da kommt dann schon etwas sehr Individuelles raus. Pur. Dann haben sie es zurück ins Schulzimmer gebracht. Dort hast denn du oder ich die Kinder, die ähnliche Themen zusammengenommen haben, haben wir sie präsentiert, sind dann nochmal zurück und schauen, haben wir jetzt schon Fragen beantwortet, kann man schon Antworten anschreiben und haben das dann so gemacht, oder? Bis wir die Fragen hatten, sind dann auch noch im Internet Recherchen suchen, also nach der Referenzialität haben wir geschaut. Und dann ist es einen Schritt weiter gegangen, wo wir dann alles hatten und das Gefühl hatten, jetzt sind wir so weit, haben die Kinder auch ganz unterschiedlich, die einen schon nach einer Woche, die anderen erst nach 3 Wochen angefangen, ein Produkt herzustellen. Dann so ein bisschen die Algorithmizität haben wir wieder drin gehabt, wo wir in der Folge 2 schon besprochen haben mit dem Andi Brugger. Die einen haben einen Podcast gemacht, andere haben einen Film zusammengeschnitten. Dort haben wir eher schauen, dass die dann mal fertig werden, weil da verlierst du ihren Perfektionismus. Die haben ein Plakat gemacht, nochmal andere haben ein Kahoot gemacht. Die nächsten haben ein Quiz gemacht, analog. Die einen haben ein Memory gemacht, mega cool. Mit Fragen und Antworten darauf. Also es hat so unterschiedliche Produkte gesehen. Die haben wir einander dann vorgestellt. Gewisse Sachen haben wir Eltern gezeigt, gewisse Sachen haben wir ins Internet gestellt, wo wir mit der Absprache mit den Kindern getroffen haben. Und ich meine, also wo willst du denn noch mehr Differenzierung drin haben? Die Lernbegleitung und der Dialog kommt extremen Stellenwert über. Mhm. Aber ich habe doch keine Prüfung müssen machen am Schluss oder ich musste verschiedene Arbeitsblätter kopieren.
Wie gelingt es dir denn, wenn jetzt da sind ja die Kinder fast alle an einem anderen Ort, wie gelingt es dir oder wie gelingt es einem, die haben eine Idee im Kopf, aber ich wundere, was du noch sagst dazu, um dann die Kinder auch können wirklich begleiten oder ihnen regelmäßig Rückmeldungen geben? Was gibt es da für Werkzeuge, damit sie nicht allein sind und du auch weißt, sie sind dran und dort sind sie dran?
Also häufig ist das Problem, dass dann während dem Unterricht relativ viele Fragen werden. Ich sage ihnen dann immer, schreibe die Frage auf den Zettel und ich schreibe ihnen eine Antwort dort drauf. Oder die andere Variante ist, jetzt mittlerweile habe ich angefangen über Microsoft Teams, habe ihnen gesagt, stellen die Frage hast du im Chat und ich gebe ihnen dann eine Sprachantwort auf da oder ich schreibe ihnen dort einen Kommentar drin, damit sie dann das nächste Mal wieder arbeiten doch auf da können. Und sie können dann gleich schon weiterdenken. Ich glaube, es wichtig ist, dass Kinder in der Selbstständigkeit so weit sind, dass sie merken, wenn ich stocke, gibt es andere Punkte, wo ich weitermachen kann. Da wissen sie zum Beispiel beim Matheplan bei mir schon relativ gut, wenn ich jetzt irgendwo nicht weiterkomme, dann mache ich einfach schon mal das Nächste. Oder?
Ich habe in der Begabungsförderung auch noch die Erfahrung gemacht, dass sie einander auch sehr gut helfen können. Also, und das ist bei dir noch sicher auch, weil es hat immer Kinder, die noch eine Idee haben, wie man könnte weitergehen.
Logisch, man muss aber
ein Problem lösen.
Genau, man muss aber auch aufpassen, dass dann die Expertensysteme, weil sie häufig genannt werden, dann nicht verbraucht werden, weil immer die guten Kinder ja. Schwachen etwas nein, zeigen, ja. Oder?
Ich habe noch so ein bisschen da aufgeschrieben, Zeit nehmen für vollständige Lernprozesse. Das wäre geht genau in die Richtung, oder? Dass man sich wirklich Zeit nimmt, um die Sachen, die man angestoßen hat, auch nachher fertig machen.
Ja, also, ja, erstens einmal fertig machen, einander zeigen und dann mit dem in Transfer gehen. Also ich, klar, meine jetzt mit diesen grossen Fragen, die haben extrem viel vom Leben und vom Interesse der Kinder zu tun gehabt. Aber sich dann einmal überlegen, wie machen es denn andere Leute, daheim den Eltern mal fragen, wie sie es sehen und dann auch das können irgendwie anwenden auf ein anderes oder ein ähnliches Themengebiet. Und für das nehmen wir uns in der Schule viel zu wenig Zeit, glaube ich. Und da wird extrem viel drin liegen. Oder? Also ich habe zum Beispiel mal das Thema Biber gemacht und habe dann den Kind so aus unterschiedlichen Niveaus Texte gegeben zum Thema Fischotter. Und dann gesagt, da, jetzt vergleichen wir mal Fischotter mit dem Biber. Mhm. Den Fischotter haben wir nicht durchgenommen, den Biber haben wir behandelt auf verschiedenen Niveaustufen vorher. Und sie haben dann müssen Vergleich ziehen. Und da hat es ja auch eine extreme Differenzierung drin. Die einen kommen mit 3 Sachen und die anderen mit 30. Mhm. Das darf auch so sein.
Ja,
das ist okay, gelebte, oder? Das ist gelebte Differenzierung und Integration.
Mhm. Ich weiss das, aber ich bin jetzt gleich mal wunderbar von dir zu hören. Gell? Und es ist kein Problem, dass eben dann die einen 3 haben und die anderen 30 setzen.
Nein, also die 3 haben, brauchen ja meistens fast gleich lang wie die für 30, oder? Mhm. Die brauchen da mehr Unterstützung. Ich meine, gell, ich finde immer, das beste Beispiel ist im Schwimmen. Die Kinder, die Angst vor Wasser haben und die schon, die kraulen können, die sind in der gleichen Gruppe. Aber der, der Angst hat vor Wasser, der rührt doch nicht ins Wasser rein. Der hebe ich zuerst, dem gebe ich Flügel, dem gebe ich Schwimmhilfe, wir sind einmal im hüfttiefen Wasser. Da fangen wir ganz sanft an. Und so muss man sich das auch dort vorstellen. Der Mati haben wir immer das Gefühl, alle müssen es können. Im Deutsch, im Französisch, alle müssen es können. Mhm. Und man soll stärken und nicht schwächen, immer unterstreichen mit rotem Filzstift.
Mhm, genau, ja, das ist ein sehr gutes Wort. Stärken. Ja. Ist dir noch etwas wichtig in diesem Zusammenhang?
Mhm. Besuchen selber auch immer wieder Weiterbildungen, auch wenn wir es schon 20 Jahre machen, man lernt immer wieder Neues.
Mhm. Ja, das ist mir auch sehr wichtig, weil man ist nicht allein unterwegs. Also ihr Klassenlehrpersonen sind nicht allein, ihr könnt auf ein Netz zurückgreifen und je mehr, dass man darüber schwätzt, desto erstmal werden es mehr Ideen, oder? Man kommt miteinander auf Ideen und zweitens verändert sich einfach allein, dass man schwätzt, verändert sich ein Denken, verändert sich ein Handeln.
Und das auch bei Eltern, gell? Wir haben ja Eltern, die haben das Gefühl, ja, aber das Kind verpasst, dann finde ich so, nein, das Kind ist begabt, weiter. Oder andere Kinder, wo individuelle Lernziele haben, wo du dann Bericht schreibst oder wo die kalkulieren, dort mit den Eltern ins Gespräch oder sie auch verstehen, wieso dass wir das so machen und dass das für alle, auch für die Eltern, ein Gewinn ist, nur schon bei der Aufzugehen, wenn man die differenziert, etc. Da finde ich, das ist ein extremer Gewinn und ein echtes Interesse haben, auch für die Bedenken, die immer wieder kommen.
Mhm.
Die ernst nehmen. Ja. Also ich glaube, auch Eltern haben häufig Fragezeichen, wieso das da nicht mehr so läuft, wie es zum Teil zu ihrer Schulzeit gelaufen ist. Und das darf man aufzeigen, dass sich die Schule verändert.
Ja, wir wissen ja, warum wir etwas machen. Und dann kann man das auch erklären.
Genau, und ich stelle immer wieder fest, dass Familien, die aus dem Ausland zuziehen, die aus anderen Schulgebieten kommen, oder? Wo zum Teil noch sehr Frontalunterricht, wir machen in der Woche 15, sind wir auf Seite 37, Aufgabe 2, alle miteinander, weil es der Lehrplan dort noch so vorgibt. Da braucht es manchmal halt einfach auch Erklärungsbedarf und die Zeit lohnt sich, wenn man sich am Anfang investiert, weil dann hat man hinten raus eine Fingererinnerung und arbeiten miteinander.
Gut, mir macht es Mut, um das Thema weiterhin mit allen Leuten, die ich in Kontakt komme, zu bearbeiten, weiterzudenken, neu zu denken auch und auch all die Sachen, die durch die digitalen Möglichkeiten auf uns zukommen, die auch zu nutzen. Und ich freue mich, auch mal mit dir weiter auf dem Weg zu sein.
Ich mich auch.
Bis bald.
Habt ihr Anregungen, Lob, Kritik oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, das bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist, dann schreibt uns ein E-Mail. Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlasst eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.